Flugshow, der Skispringen-Podcast. Alle News zum Skispringen der Männer und Frauen, spannende Hintergrundstories und exklusive Interviews. Präsentiert euch das deutsch-österreichische Trio Tobias Ruf, Louis Holuch und Gernot Clement.
Die Skispringensaison 2020-21. Sie ist zu Ende. Eine ganz besondere Saison, die sehr, sehr viele Geschichten geschrieben hat und viele Protagonistinnen und Protagonisten hervorgebracht hat. Wir von der Flugshow, eurem Skispringen-Podcast, wollen drüber sprechen und melden uns heute zunächst mit dem Saisonrückblick bei den Damen zurück. Wir heute endlich wieder zu dritt. Mein Name ist Tobias Ruf von Chiemgau24. Ja, Zlatko hat für ihn "Ich vermisse dich wie die Hölle" geschrieben. Jörg von Thora hat für ihn "Bitte melde dich" moderiert. Luis und ich haben für ihn wochenlang den Freddy Quinn gemacht und unaufhörlich gesungen: "Junge, komm bald wieder nach Haus." Er war lange weg. Pünktlich zum Saisonrückblick ist er wieder da. Hier ist Gernot Clement. Gernot, hi, wir haben dich vermisst.
Ich bin wieder hier, in meinem Revier. Grüß euch Jungs, hallo an alle da draußen. Ich freue mich auf den Saisonrückblick mit euch.
Fantastisch. Gernot, und wir sind Gott sei Dank auch heute zu dritt. Nach einem zermürbenden Saisonfinale ist dieser Mann noch vor Ostersonntag wieder auferstanden und legt uns heute messerscharfe Analysen ins Osternest. Gläubige zieht es nach Rom. Skisprungfans pilgern virtuell nach Ostwestfalen. Hier ist der Skispringen-Papst, der uns heute den Segen Abspringi und Landi aussprechen wird. Hier ist Louis Holuch.
Habe die Ehre, meine Herren.
Habe die Ehre, gesegnet seist du, Papst Louis und Bischof Gernot. Männer, kommen wir zum heutigen Programm. Ich habe es vorneweg schon gesagt, wir wollen auf die Saison zurückblicken im Skispringen der Damen. Und es wird einen zweiten Teil geben, wo wir auf die Herren zurückblicken. Ladies first. Und wir haben uns ja so eine kleine Besonderheit einfallen lassen, denn wir werden heute unsere Flugshow-Oscars verleihen, haben uns vier Kategorien überlegt und werden so die Saisonrevue passieren lassen. Wir fangen mit den Damen an und ja, die Saison hat Mitte Dezember in der Ramsau begonnen. Dann hat es einen sehr, sehr langen Monat gedauert, bis es endlich weiterging und die Saison so wirklich in Fahrt gekommen ist. Und dann im Saisonfinale in Tschaikowski mit einem Herzschlagfinale geendet ist. Nika Krishna hat den Gesamtweltcup vor Sarah Takanashi und Marita Kramer gewonnen. Österreich hat sich den Nationencup gesichert. So, Basic Infos vorneweg. Ich würde sagen, direkt rein in unsere Preisverleihung. Und wir beginnen mit der ersten Kategorie. Das ist die Überraschung des Jahres. Und meine ganz persönliche Überraschung ist ja, dass Gernot Clement hier nochmal aufgetaucht ist. Und deswegen darf er auch beginnen. Gernot, was war denn im Skispringen-Weltcup in diesem Jahr, in dieser Saison, bei den Damen deine Überraschung?
Ja, zuallererst, Tobi, danke nochmal für diese Anmoderation. Besser wird's heute nimmer. Aber ich starte gleich mal rein mit meiner persönlichen Überraschung der Saison. Und zwar beziehe ich mich da nochmal auf die nordische Ski-WM in Oberstdorf. Da hat eine gewisse Ema Klinec aus Slowenien Gold geholt auf der Normalschanze. Das ist für mich die Überraschung der Saison, weil ein Weltmeistertitel, der bleibt für die Ewigkeit. Sie hat noch nie ein Weltcup-Springen gewonnen. Sie war zwar schon auf dem Podest, aber für mich war diese Leistung außerordentlich gut, überragend. Und deshalb ist Ema Klinec und ihre Leistung, sie ist ja wirklich extrem cool geblieben in Oberstdorf, hat das super runtergebracht. Wir können uns alle erinnern, es war ein ziemlich komplexer Wettkampf insgesamt. Von dem her, ja, ist das für mich die Überraschung der Saison. Ema Klinec bei der nordischen Ski-WM in Oberstdorf.
Wunderbar. Luis, du hast die Ehre und du darfst deine Überraschung präsentieren.
Ja, meine Überraschung liegt jetzt leider zeitlich schon ein bisschen was zurück, weil diese junge Dame, über die ich jetzt gerne sprechen möchte, sich leider im Saisonverlauf schwer verletzt hat und somit ihr angedeutetes Potenzial gar nicht zur Gänze entfalten konnte. Die Rede ist von Eirin Maria Kvandal, eine Springerin, die vor der Saison tatsächlich nur Insider kannten. wo es aber in Norwegen schon ja so erste Anzeichen dafür gab, hey, das könnte eine sein, auf die in dieser Saison zu achten sein wird. Sie ist dann in der Ramsau nicht gut reingekommen, hat dort die Punkte noch verpasst. Dann aber in Ljubno schlug ihre große Stunde. Sie hat dort das Einzelspringen gewonnen und ja, die Skisprungwelt im Grunde auf den Kopf gestellt, kann man tatsächlich so sagen. Und hat das dann, ja, solange sie noch dabei war, auch bestätigen können, nochmal mit Platz 3 in Hinzenbach, an dem Ort, an dem dann ihre Saison leider vorzeitig zu Ende gegangen ist. Sie hat sich ja leider Gottes schwer am Knie verletzt. Sicherlich auch ein Moment, der in dieser Saison ja leider Gottes irgendwie unvergessen geblieben ist. Aber ja, dass sie innerhalb eines Jahres von ich schaffe nicht mal 90 Meter auf einer Normalschanze hin zu einer Weltcupsiegerin geworden ist, das ist für mich die größte Überraschung der Saison.
Vielen lieben Dank. Ja, meine Überraschung, wenn man jetzt den Namen hört, denkt man so, warum Überraschung? Also sie war die große Dominatorin. Ich habe die Marita Kramer ausgewählt, was mich tatsächlich überrascht hat, dass sie da vorne reinspringen kann, das wussten wir. Aber dass sie es auf diesem extrem hohen und extrem konstanten Niveau passiert und dass sie wirklich alles zerlegt hat, gerade hinten raus in der Saison, das kam für mich schon überraschend, dass man so in so jungen Jahren einen so extrem großen Leistungssprung machen kann und dass man mit das ganze Damen-Skispringen, wir kommen nachher auch noch zu einer anderen Kategorie, wo es nochmal klarer wird, wovon wir sprechen, dass man das innerhalb eines Sommers im Endeffekt auf so ein extrem hohes Niveau anheben kann. Hat mich überrascht, dass sie die Konkurrenz wahnsinnig dominiert hat. Sie hat den Gesamtweltcup nicht gewonnen. Wir haben oft drüber gesprochen. Da waren sehr, sehr viele Umstände dabei, die extrem bitter waren. Und unter normalen Umständen hätte sie den Gesamtweltcup gewonnen. Müssen wir nicht drüber sprechen. Am Ende fehlen ihr, Luis, wie viele Wettbewerbe? 4, glaube ich, oder? Drei Wettbewerbe, aber 11 Punkte nach ganz vorne. Und dass sie wirklich das so durchzieht, auch den ganzen Winter über, angefangen in der Ramsau. Ein Winter ist extrem lang, aber dass sie von vorne bis hinten das so auf diesem Level durchzieht, kam für mich überraschend. Und deswegen ist sie meine Überraschung in dieser Saison.
Tobi, da würde ich ganz, ganz gerne kurz was zu sagen. Zu der Geschichte mit Kramer in Rzeszów-Lewis. Wie war denn das nochmal genau? Weil wenn man es jetzt mit Takanashi vergleicht, ich glaube, Takanashi ist auch einmal disqualifiziert worden in Hinzenbach, oder? Dann wird sich's ja theoretisch ausgleichen, weil Marita Kramer ist ja auch einmal disqualifiziert worden. Aber in Rzeszów durfte sie ja gar nicht starten. Was war da nochmal? Da war ein Corona-Test falsch positiv, oder wie war das?
Also die Ausgangsproblematik war, dass sie schon mal einen quasi nicht gültigen Test bei der Anreise hatte. Also sie ist nach Rumänien angereist und ihr Testergebnis war nicht eindeutig so. Und dann hat man vor Ort halt einen Nachtest machen müssen. Der war aber für den ersten Wettbewerb, war das Ergebnis nicht rechtzeitig da. Und vor dem zweiten gab es einen falsch positiven Test. Genauso war es dann. Und dann hat sie dementsprechend halt den zweiten Wettbewerb dann auch verpasst und ist dann ja vorzeitig nach Hause gereist. Kann man sich jetzt natürlich drüber streiten, ob es jetzt an dem Wochenende lag oder eben an der Disqualifikation in Hinzenbach, ist sicherlich beides gleichermaßen bitter. Aber wir müssen schon mal erwähnen, dass sie in dieser Saison 7 von 13 Springen gewonnen hat und trotzdem nicht Gesamtweltcup-Siegerin ist. Also das ist schon, ja, schon. Ja, wir haben sie ja die Unvollendete getauft. Ich finde, in dem Zusammenhang kann man das Wort ruhig nochmal auskramen.
Ja, bin ich sehr großer Fan von dieser Formulierung. Von wem kam die? Von dir, Tobi, oder? Shampoo würde Marko Arnautovic sagen, aber das ist ein anderes Blatt Papier.
Genau. Spricht aber natürlich auch für ein extrem hohes Niveau, das ihre Konkurrentinnen da an den Tag auch gelegt haben, weil unter sehr vielen normalen Umständen gewinnst du selbst mit dieser Bilanz den Gesamtweltcup. Also Nika Krishna und Sarah Takanashi haben da die Latte schon auch hochgelegt. Muss man, glaube ich, da mit dazu sagen.
Ja, unbedingt. Und bevor wir jetzt Gefahr laufen, dass wir die Gesamtweltcup-Siegerin nicht genug würdigen, ich habe mir mal noch ein paar Statistiken rausgeschrieben. Nika Krishna hat 87% ihrer Gesamtpunkte mit Podiumsplätzen geholt. Also allein das ist ja schon mal eine irre Statistik. Ihr stand in 10 von den 13 Springen auf dem Podest und ihr schlechtestes Saisonergebnis war Platz 10.
Das also, unterstreicht dann, glaube ich, das, was ich jetzt gerade noch sagen wollte. Ja. Dass, wie gesagt, Marita Kramer mit so einer Bilanz, ich glaube, in sehr, sehr vielen Jahren den Gesamtweltcup gewonnen hätte. Aber ihre beiden Kontrahentinnen waren extrem stabil und extrem konstant. Und die waren nicht schuld, dass Marita da nicht starten konnte in diesen Wettbewerben. Und deswegen, ja, ist halt leider der Sport in ungewöhnlichen Zeiten. Und nichtsdestotrotz ist der Name Marita Kramer, hat sich fest eingebrannt und wird auch, glaube ich, im Laufe dieser Folge noch das ein oder andere Mal vorkommen. Ja, Freunde, wo Positives, da leider auch Negatives. Es gibt auch die Kategorie, die Enttäuschung der Saison. Und wir machen das hier so, dass wir die Reihenfolge einfach immer ganz offen und transparent durchdrehen. Wer gerade als letztes dran war, darf jetzt anfangen. Das ist meine Wenigkeit. Und ich gehe ein bisschen weg vom Sportlichen, was meine Enttäuschung des Jahres angeht. Und will mich auf ein Thema beziehen, das wir ja im Laufe des ganzen Winters auch immer wieder auf dem Schirm hatten und was, glaube ich, extrem wichtig ist und was mit die größte Bremse in Deutschland dafür ist, dass sich die Sportart, obwohl sie rein sportlich und was die Athletinnen, was die Protagonistinnen, was deren Leistungen angeht, sich eigentlich nicht weiter bewegt. Meine Enttäuschung des Jahres ist die TV-Übertragung des Damenskispringens in Deutschland. Das Damenskispringen findet, obwohl ARD und ZDF für viel Geld Wintersportrechte einkaufen, sie stundenlang Freitag, Samstag, Sonntag Wintersport übertragen, findet das Skispringen der Damen gefühlt nicht statt. Selbst ein Saisonfinale, wo es dann um den Gesamtweltcup geht, wo wirklich eine Biathlon-Weltcup nicht mehr stattfindet, wo man dann endlich mal die Kapazitäten und die Möglichkeiten hätte, es gezielter in den Fokus zu rücken. Da bleiben die Bildschirme in Deutschland schwarz. Da kommt einfach nichts. Und es ist, wenn man sich die Übertragungen anschaut, es ist wirklich bunt und gut durchgemischt und jeder hat irgendwie seinen Platz. Aber was mit dem Damen-Skispringen da passiert im Vergleich zum Herren-Skispringen, wenn man das auch jetzt gezielt sportarttechnisch 1:1 überträgt, es ist eine Sauerei. Tut mir leid. Und da wird man dem Auftrag, den man sich mit dem Erwerb der TV-Rechte auch zuschreibt, sie werden dem nicht gerecht. Und die Sportart kann sich nicht weiterentwickeln, wenn die Fernsehanstalten da nicht mitspielen. Weil wo soll die Bühne sein? Wo soll das Ganze stattfinden? Und deswegen eine echt böse Enttäuschung auch wenn wir über Enttäuschungen sprechen, klar, wir wollen niemanden direkt attackieren. Ich will es in diesem Fall. Und sorry, ARD, ZDF, Job verfehlt.
Ja, es dürfte die Leute jetzt nicht überraschen, dass ich mich dem vollumfänglich anschließe. Die Thematik ist ungeheuer komplex. Ich beziehe mich jetzt auch nochmal auf eine Sache, die mich insbesondere um die Vierschanzentournee jetzt nachhaltig nochmal gestört hat. Da gab es ja vom ZDF diesen Post, wo es um das Thema Gleichberechtigung im Skispringen geht, wo dann auch die Preisgelder und die Wettkampfformate aufgelistet wurden. Also mal abgesehen davon, dass der Post schon ziemlich oberflächlich war, ist er jetzt im Nachhinein auch ziemlich scheinheilig, weil wenn da die Frage gestellt wird, ja, wann kommt denn die Gleichberechtigung im Skispringen, dann ist das ZDF in dem Fall und die ARD natürlich auch gefragt, da selber auch was dran zu ändern. Und das geht nun mal in erster Linie dadurch, dass sie da in adäquater Weise von berichten. So, und es stößt dann auf noch weniger Verständnis, wenn es sich um Saisonfinale dreht. Wie jetzt in diesem Fall, wo dann lieber Bares für Rares gezeigt wird, oder eine Eiskunstlauf-WM in den Spartensender von der ARD wandert und das Damen-Skispringen trotzdem keinen Platz findet. Oder aber, wenn man es dann mit anderen Ländern vergleicht, wie beispielsweise in Österreich, wo es ja diesen schönen öffentlich-rechtlichen Sportkanal gibt, ORF Sport Plus, wohin ausgewichen wird, wenn im ORF 1 das nicht läuft. Und ein anderes schönes Beispiel sogar noch aus Slowenien. Da wurde ja diskutiert am Sonntag, wann man denn das Teamfliegen in Planica nachholt. Und die Idee war, ja, lass uns das doch um 9 Uhr morgens machen, wo normalerweise ja die Probe vom Einzelfliegen stattgefunden hätte. Und das slowenische TV hat gesagt, nee, nee, Leute, mit uns nicht, weil um 8 Uhr springen die Damen und wir möchten die Weltcup-Finalentscheidung zeigen. Deswegen nicht vor 9.30 Uhr. Und ich kann mir diesen Fall in Deutschland nicht vorstellen, selbst wenn es um einen Gesamtweltcup-Sieg geht. Und ja, das alleine sollte jetzt an Kritik auch reichen. Ich bezweifle nur, dass sich was ändert, weil letzten Endes, ich befasse mich mit der Thematik jetzt seit fast 10 Jahren und es ist jede Saison das Gleiche und es ist traurig, dass sich da nichts ändert.
Ganz kurz von meiner Seite, ich kann hundertprozentig verstehen eure Kritik und ich will mich da auch gar nicht weiter zu äußern, weil wir sind ja in Österreich mehr oder weniger gesegnet mit den Übertragungen, wie du es gerade schon angesprochen hast. Wir können da immer über ORF Sport Plus oder in der Mediathek uns die Springen anschauen, aber ich würde jetzt eher gerne Ursachenforschung betreiben, und zwar, was wäre denn gewesen, wenn Katharina Althaus in Tschaikowski um den Gesamtweltcup, also quasi um den Sieg im Gesamtweltcup gekämpft hätte. Hätte das irgendwas geändert? Es wäre nicht gut gewesen, weil es würde dann heißen, wir zeigen es nur, wenn jemand ganz vorne mit dabei ist, ist klar. Aber hätte das die Übertragung, also hätte das das ganze Szenario geändert, sodass der Stream gelaufen wäre?
Vielleicht erwischst du mich jetzt auf dem falschen Fuß, aber ich erinnere mich ad hoc gerade an keine Wintersportübertragung abseits von Olympischen Spielen, die morgens um 8 Uhr läuft in den Öffentlich-Rechtlichen.
Ah, okay.
Was im Endeffekt die große Enttäuschung ist, dass du keinen Livestream dann anbietest, also dass du keine Alternative schaffst. So, dass natürlich ARD und ZDF nicht nur den Auftrag haben, Wintersport zu zeigen, kann ich auch nachvollziehen. Dass man gewissen Programmpunkten gerecht werden muss, kann ich nachvollziehen. Aber dann biete die Möglichkeit an, dass du sagst, wir zeigen es im Livestream. Ja, oder wir gehen, du hast die Eiskunstlauf-WM angesprochen, wir gehen rüber zu einem Spartensender. Sie haben da ja mehrere Optionen. Denkt an Fußball-WMs zum Beispiel zurück. Hey, wenn da Ananas gegen Gurkensalat spielt, ja, dann wird es halt auf ZDF-Info übertragen. Da ist es möglich. Aber in dem Fall ist es nicht möglich. Gernot, ob man mit einer Option auf einen Gesamtweltcup-Sieg da vielleicht reagiert hätte, das kann ich mir in gewisser Weise schon vorstellen, aber es ist natürlich spekulativ, werden wir hier nicht beantworten können. Aber das lenkt auch ein bisschen von dem Grundproblem ab. Und als Ski-Alpin-Zuschauer zum Beispiel kann ich erste Durchgänge, die auch oft so im Bereich 9 Uhr, 9.30 Uhr stattfinden, die kann ich zumindest im Livestream sehen. Und dann hat das ZDF damit, ARD, dann haben sie damit ihren Grundauftrag erstmal erfüllt. Dass es immer noch zu wenig wäre, um diese Sportart zu pushen, wie sie es verdient hätte, sehe ich trotzdem so. Aber dass es überhaupt keine Möglichkeit gibt, das ist halt so. Dann kannst du es dir abschminken, dass sich die Sportart weiterentwickeln wird. Und Luis, du hast gesagt, du verfolgst es seit 10 Jahren. Wir haben uns technisch aber wirklich weiterentwickelt und wir hätten jetzt genau diese Möglichkeiten und da ist es halt einfach, hey, Auftrag komplett verfehlt. Und dann muss man nicht so einen Post absetzen. Weil dann, das ist wie wenn ich unserem Flugschauhund, der Gerti, den Napp voll mache und sage, ja, warum frisst mein Hund zu viel? Da bin ich auch selber für verantwortlich. Also ist eine Thematik, wir haben oft drüber gesprochen und da kann man diskutieren, solange man will. Es ist einfach nicht gut. So. Fertig aus.
Könnte ja fast ein Flugshow-Spezial zu machen. Ja.
100% agree. Also Tobi, du hast schon recht mit diesem Grundproblem. Da bin ich auch hundertprozentig eurer Meinung. Das war jetzt mehr nur eine Frage von meiner Seite. Was wäre wenn gewesen? Dass das Problem nicht löst, das ist sowieso klar.
Ja, aber ich meine, Resultat am Ende wird dann in einigen Jahren auch sein, dass du halt auch als Skisprungnation natürlich massive Probleme haben wirst, da ranzukommen. Weil Geld, Infrastruktur, Nachwuchs, das macht Sport aus. So, und wenn man in Slowenien entsprechend sagt, hey, cool, wir haben eine Emma Klinitz, wir haben eine Nika Krishna und das mobilisiert halt, ja. Und da kann man dann im Endeffekt wahrscheinlich sogar in einigen Jahren noch viel mehr Früchte ernten, als man es jetzt schon tut. Oder schaut euch Österreich an, wo die Damen entsprechend ihren Platz haben, wo man halt die Nationenwertung gewinnt. Norwegen, Pioniere des Damen-Skispringens, die ernten Jahr für Jahr ihre Früchte. Und bei uns ist es halt auch ein Teil der Präsenz in der Öffentlichkeit, der am Ende des Tages Erfolge ausmacht. Und wir hatten wahnsinnig viele Erfolge. Und man hat damals wahrscheinlich auch schon den Punkt verpasst, zu sagen, wir pushen das immer weiter und irgendwann wird halt weiter geerntet. Ich ziehe immer sehr, sehr gerne den Biathlon-Vergleich. Habe ich hier auch schon getan. Und wie stark hat man davon profitiert, dass man das regulär mit ins TV-Programm genommen hat? Und da schneidet man sich im Endeffekt ins eigene Fleisch und es ist halt dann ein Teufelskreis, der sich immer, immer, immer weiter dreht.
Absolut. Und weil du auch gerade das Beispiel mit dem Biathlon gebracht hast, ich habe mich gerade daran erinnert, was war, wie ich 7, 8 Jahre alt war. Ich bin aufgewachsen mit Ski Alpin, Abfahrt, Super-G und so weiter. Da waren Hermann Mayer, Stefan Eberharter und so weiter die Großen, aber auch Renate Götschl, auch Alexandra Meisnitzer, auch Anita Wachter und. Das hat sich total ausgeglichen. Ja. Für mich war Hermann Mayer der Speed King, genauso wie Renate Götschl die Speed Queen. Und es ist halt so ein gutes Beispiel, an dem man sieht, es klappt ja perfekt in anderen Sportarten. Und es fehlt halt total diese Initiative von den Leuten, die es vorantreiben könnten, weil wir drei sind ja nicht in der Position, um Millionen von Menschen zu erreichen. Wir erreichen unsere 50.000 Hörer ungefähr, aber wir können keine... Es war ein Spaß, aber wir können keine Millionen Leute erreichen. Ihr wisst, was ich meine, glaube ich.
Ja, und weil eben auch das Stichwort Initialzündung gefallen ist, die gab es ja oder die hätte es gegeben mit dem Olympiasieg von Carina Vogt 2014. Eine größere Geschichte kann es doch gar nicht geben, als eine Sportlerin, die bis dato kein Weltcup-Springen gewonnen hat, Premierensiegerin bei Olympia wird. So. Und da muss man wirklich knallhart sagen und darf sich da auch nicht in die Tasche lügen, dass Deutschland tatsächlich das einzige Land ist, was von sich behauptet, eine Skisprung-Großmacht zu sein oder eine Ski-Großmacht, in der Zustand so ist, wie er ist. Nämlich, dass es keine TV-Übertragungen gibt und größtenteils auch nicht mal die Möglichkeit, auf einen Livestream auszuweiten. Denn alle anderen Länder, mit denen man sich hier befasst und die irgendeine Rolle spielen, bei denen ist das halt nicht so. Und das kann es halt einfach nicht sein.
Genau. Es sind so ein paar Parallelen zum Fußball erkennbar, wo man dann im Endeffekt auf große Turniere, da springt man auf und fängt an, die Sachen zu zeigen. Klar gibt's immer andere Möglichkeiten, jetzt die Bundesliga der Damen zum Beispiel zu sehen, aber das Level kommt mir schon relativ ähnlich vor. Und man wird sehen, welchen Einfluss das auf die Zukunft hat. Ich denke, wir sind uns alle einig und an euch da draußen, wenn ihr über echt cooles Skispringen der Damen regelmäßig up to date bleiben wollt, hört's einfach die Flugshow. Hier ist es nämlich so, wie es sein sollte. Hier ist die ganze Nummer ausgeglichen. Wir kommen zur Enttäuschung von Gernot und ich bin gespannt, was du uns jetzt präsentieren wirst.
Jetzt habe ich mich gerade so in Rage geredet und jetzt kommt schon wieder der nächste Punkt, der mich aufregt. Ganz kurz, so jetzt geht's. Die Enttäuschung der Saison ist für mich, ich muss da wieder zurückgehen zur WM, aber das ist mir nachhaltig negativ in Erinnerung geblieben. Wir haben da auch schon oft drüber gesprochen und haben das auch rauf und runter diskutiert, wie, wo, was, wann. Ich will jetzt nicht lange um einen heißen Brei herumreden, es betrifft Marita Kramers Sprung im zweiten Durchgang, aber nicht die Tatsache, dass verkürzt wurde, sondern die Tatsache, was danach passiert ist. Da hat sich so ein Potpourri ergeben von verschiedenen Aussagen, die meiner Meinung nach zum Großteil unnötig waren und die auch so ein bisschen diese Top-Leistung von Ema Klinitz einfach total geschmälert haben, weil es war ihr Tag und sie hat verdient gewonnen. Wenn Marita Kramer da einen Telemark macht, hat sie vielleicht 3, 3,5 Punkte mehr und kämpft schon wieder um Gold. Also dann sieht es schon wieder ganz anders aus und sie ist nicht nur Vierte. Also mir war das da einfach viel zu viel, was dann danach hineininterpretiert wurde und auch so Aussagen wie, wir werden dafür sorgen, dass solche Leute da nie wieder oben stehen. Das war mir einfach too much. Und die Einzige, ich habe es schon ein paar Mal erwähnt, die wirklich erwachsen reagiert hat, war in dem Fall Marita Kramer. Aber dieses Thema, dieses Ereignis bleibt mir nach dieser Saison nachhaltig negativ in Erinnerung.
Da haben sich im Endeffekt, bis auf Kramer selber, hat sich da keiner mit Ruhm bekleckert. Kann ich gut nachvollziehen. Gut, Luis, hast du auch eine Enttäuschung für uns?
Ich habe auch eine Enttäuschung, ja, und so leid es mir tut und so weh mir das auch so ein bisschen tut, weil ich es dem geschiedenen Bundestrainer eigentlich nicht antun möchte nach seinem Amtsende. Aber für mich ist leider das deutsche Damenteam in Toto eine Enttäuschung. Dass sie jetzt vielleicht nicht um den Nationen-Cup mitspringen würden, das war auch klar, allein schon angesichts des Lazaretts, was sich vor der Saison da aufgetan hat. Dass man aber in der ganzen Saison seinem eigenen Anspruch so hinterher springt, es gibt schon kein gutes Gefühl. Also, Tobi, du hast es letzte Woche so schön erzählt, wie oft du erwähnt hast, dass Katharina Althaus da und dort Neunte geworden ist und das ja jetzt auch im Gesamtweltcup. Ja, das ist leider die deutsche Saison in a nutshell. Die einzige, die ich wirklich da lobend hervorheben möchte und auch ausklammern möchte von der Generalkritik, ist wiederum Anna Rupprecht, weil ja, man darf jetzt nicht vergessen, sie ist Ewigkeiten ausgefallen, anderthalb Jahre. In der Zwischenzeit hat sich so viel im Damenskispringen getan und sie hat es trotzdem geschafft, vom ersten Wettbewerb an nicht nur konkurrenzfähig zu sein, sondern da und dort auch mit guten Resultaten zu glänzen. Und gerade für sie hat es mich extrem gefreut, dass sie dann in Oberstdorf noch die Mixed-Medaille holen konnte. Der Abschluss war jetzt okay mit Platz 3 im Teamspringen, auch ein ziemlich unerwartet, muss man an der Stelle sagen. Aber ja, es war zu wenig. Also wenn du sagst, wir wollen in allen Einzelwettbewerben ums Podest mitkämpfen und am Ende stehst du mit genau 0 Podestplätzen da, dann ist das leider nicht gut.
Ja, kann ich dir nur zustimmen. So, dann kurze Pause würde ich vorschlagen. Dann haben wir noch 2 Kategorien für euch und natürlich Hörerfragen, die uns erreicht haben. Bis gleich. Weiter geht es bei den Flugshow-Oscars. Wir haben schon 2 Titel. Ja, gut, der eine ist weniger erfreulich, aber der andere ist sehr erfreulich. Die haben wir schon verliehen. Jetzt kommen wir aber zu den letzten beiden Kategorien und die sind tatsächlich nur positiv konnotiert und fangen an. Luis, diesmal darfst du beginnen. Und zwar geht es um den Flugsprung-Wettbewerb des Jahres. Was hast du denn ausgewählt?
Ja, ich oute mich in dem Fall als Captain Obvious und nehme den letzten Sprung der Saison der Marita Kramer. Nicht nur, weil es der weiteste in der ganzen Saison war, sondern für mich auch der schönste, weil da passte von Anfang bis Ende einfach alles zusammen und dass das Ganze noch ein Weltrekord war, also der weiteste jemals gestandene Sprung einer Skispringerin auf einer Großschanze in einem offiziellen Wettbewerb, setzt dem Ganzen ja nur die Krone rauf und ja, von dem her gab es für mich, war das eine alternativlose Wahl in dem Fall.
Genau. Dem können wir zustimmen. Ich habe es vorhin ja in meiner Überraschung auch so angedeutet, wie sie es halt echt zerlegt hat, das Feld. Und das war so, steht so ein bisschen symbolisch dafür, was sie abgebrannt hat in diesem Winter. Und absolut berechtigte Wahl. Ja, ich komme jetzt mit meinem Flug des Jahres daher. Und Luis, ich will dir in der Enttäuschung des Jahres nicht reingrätschen. Bin voll und ganz bei dir. Umso mehr hat mich das überrascht, was Katharina Althaus im Mixed bei der WM in Oberstdorf abgebrannt hat, weil das waren 2 Sprünge. Wenn sie die im Weltcup abgerufen hätte, hättest du, glaube ich, gerade nicht gesagt, dass Deutschland mit 0 Podestplätzen im Einzel dasteht. Weil das Level, das sie da gezeigt hat, in diesem extrem wichtigen Moment, auch für sie selbst, bei ihrer Heim-WM als Oberstdorferin, hat mich schwer beeindruckt. Wir sind in dieses Mixed-Teamspringen gegangen bei der WM, ja, mit gemischten Gefühlen. Wir hatten so gedacht, oh ja, klar, Karl Geiger ist voll da, läuft. Eisenbichler, Wettkampftyp, hat einen guten Eindruck gemacht, wird es runterbringen. Anna Rupprecht, okay, wie du es auch vorhin gesagt hast, sie war so die Konstante, aber nicht auf dem ganz obersten Niveau. Aber um entsprechend in die Medaillen reinzugehen, hat's halt mehr gebraucht als Niveau um Platz 10. Und ja, Katharina Althaus hat es an diesem Tag zum einzigen Mal in der ganzen Saison geschafft, das Niveau rauszuhauen, was sie drauf hat, was sie die viele Jahre uns bewiesen hat. Und ihre Leistung hat mich dort echt beeindruckt. Sie war die Startspringerin fürs deutsche Team. Keine einfache Position. Wenn du natürlich in diesen Wettbewerb auch mit entsprechenden Ambitionen als Titelverteidiger reingehst. Und ja, ich fasse ihre beiden Sprünge zusammen. Das war absolute Extraklasse und war die Basis dann im Endeffekt dafür, dass Deutschland da sensationell die Goldmedaille geholt hat. Deswegen holt Katharina Althaus hier noch einen Titel mit ihrem Auftritt im Mixed. Und genau, das ist für mich so Flug/Wettkampf des Jahres. Gernot, last but not least, dein Flug oder Sprung des Jahres.
Ja, zuallererst gratuliere euch beiden. Tolle Wahl von beiden. Bin ich auch sehr, sehr zufrieden mit. Ich fand es gerade so schön, Tobi, wie du vom obersten Niveau gesprochen hast. Das hat mich so ein bisschen an die Folge erinnert mit dem obersten Regal. Du kannst dich bestimmt noch dran erinnern. Klar. So, machen wir weiter. Mein Flug der Saison betrifft auch Marita Kramer. Aber ich will da ein bisschen zurückgehen. Das betrifft nicht Tschaikowski, sondern ich beziehe mich dabei auf Titisee Neustadt. Das war Ende Jänner, wie wir in Österreich sagen, oder in Deutschland Ende Januar. Und zwar beim zweiten Wettkampf, der zweite Durchgang. Also am Sonntag der zweite Durchgang auf 135 Meter. Sie hat dann irgendwie knapp 2 Punkte vor Sarah Takanashi gewonnen. Es war das erste Großschanzenspringen der Damen in der Weltcup-Saison in Titisee Neustadt und ich war da wirklich Feuer und Flamme für diesen Wettkampf und ich war einfach so beeindruckt, wie Marita Kramer da gesprungen ist in Titisee Neustadt auf der Hochfürstschanze. Muss ganz ehrlich sagen, erinnert mich auch ein Stück weit an Michi Heiböck vom Flugstil her. Ich glaube, das liegt auch daran, dass sie beide ziemlich groß sind. Aber ich finde, der zweite Durchgang am Sonntag, der ist mein persönlicher Flug des Jahres, weil sie da wirklich dann diese Reifeprüfung bestanden hat. Weil am Samstag hat sie gewonnen, da war sie auch die Beste, aber man muss es dann ja immer auch bestätigen. Und deswegen ist es für mich der zweite Durchgang in Titisee Neustadt am zweiten Wettkampftag. So.
Genau. Und wenn wir jetzt ganz witzig wären, würden wir jetzt, wenn wir die Folge schneiden und Gernot sagt, erinnert mich an Michi Heiböck, dann würde man das I Heiböck einfach rausstreichen und dann würde Gernot sagen, erinnert mich an mich in meinem Flugstil. Ja. Ach Luis, jetzt komm, so schlecht war er nicht. Ja. Er lacht zumindest, Leute. Ich sehe ja den
Luis. Er war mittleres Regal.
Mittleres Regal.
Ja, Maximum.
Mittleres
Regal. Maximum, ja. Gut. Aber ich möchte noch eine kleine Bemerkung loswerden. Ich finde es cool, dass wir haben ja in dieser Saison leider nur 3 Großschanzenspringen von den Damen gesehen. Sicherlich auch was man in Zukunft noch mal ändern könnte. Aber dass wir da jetzt schon mal 2 Sprünge rausgepickt haben, ja, zeigt ja mal wieder, ja, was für eine tolle Entwicklung der Sport genommen hat und dass man da auch mit gutem Gewissen großer Fan davon sein kann und dass man da doch bitte mehr von sehen möchte.
Genau. Haben wir Bock drauf und wäre ein weiterer Boost fürs Damenspringen, aber okay, wir haben, glaube ich, ausführlich schon darüber gesprochen. Leute, es wird jetzt ernst und wir hatten uns in den regulären Folgen ja wirklich immer vorher auf eine Adlerin der Woche oder einen Adler der Woche des Wochenendes verständigt, aber jetzt, ja, gehen wir einfach Freestyle und jeder darf jetzt einen Namen in den Raum werfen, zudem er sagt, ja, ist ein Name, eine Person, die mich nachhaltig beeindruckt hat und der ich den Titel Adlerin des Jahres verleihen will. Gernot, du bist wieder als Erster dran. Wer ist es denn?
Ja, mache ich direkt den Anfang. Sie hat zwar um, ich glaube, 9 Punkte im Endeffekt nicht den Gesamtweltcup gewonnen, aber sie ist trotzdem mein Adler der Saison. Skisprung-Expertinnen und Experten wissen jetzt schon, wen ich meine. Es ist Sara Takanashi aus Japan. Einfach aus dem Grund, weil sie in dieser Weltcup-Saison den 60. Weltcup-Sieg gefeiert hat. Und das ist für mich eine Marke, die ist unglaublich, die ist historisch. Und ich kann mir nur schwer vorstellen, dass diese Marke irgendwann gebrochen wird. Schauen wir mal in 10 Jahren, ob Marita Kramer noch dabei ist, und rechnen wir dann nochmal ab. Aber für die nächsten 6-7 Jahre wird die Marke auf jeden Fall unerreicht bleiben. Es war das letzte Springen vor der Weltmeisterschaft, die Generalprobe in Rychnov. Und ich kann mich genau erinnern, wir haben dann die Sendung aufgenommen und ich habe, glaube ich, zu dir gesagt, Luis, bei Takanashi, da weiß man nicht, was als nächstes kommt. Vielleicht fliegt sie irgendwann zum Mars. Also ja, sie ist für mich ganz klar Adler der Saison, 60 Weltcupsiege. Sara Takanashi.
Genau. War eine Folge, in der ich nicht dabei war. Das hätte ich dir nicht durchgehen lassen mit der Mars-Nummer. komm,
gerne. Ich glaube, Tobi, wo wir schon beim Thema sind, ich glaube, da haben wir Zuwachs bekommen. Das war doch das Gerti, das Startwochenende der Gerti, wenn mich nicht alles täuscht.
Das ist gut möglich. Das ist gut möglich. Und wenn du jetzt von dieser Marke sprichst und mal schauen, in 6 bis 7 Jahren, ja, schauen wir mal, wie weit sie die Marke nach oben gepusht hat in diesen 6 bis 7 Jahren. Sie ist ja erst aberwitzige 24, Leute. Ja, das heißt, absolut. Was da dann im Endeffekt noch möglich ist. Und ja, ein Landsmann von ihr hat gezeigt, wie lange man Skispringen kann. Also wenn sie nur annähernd uns den Kasai gibt, dann wird sie wirklich eine Marke aufstellen. Da kannst du dann bis zum Mars fliegen, Gerhard, wenn man die aufeinander stapelt.
Das heißt, das ist die neue Flugshow-Forderung an Sara Takanashi. Mach uns den Kasai.
Gut. Das wird sie selber wissen, aber da ist nach oben, glaube ich, noch lange kein Ende in Sicht.
Ja.
So, Luis, Adlerin des Jahres.
Ja, ich würde zuvor gerne noch eine subtile Kritik am Kollegen Clement üben, weil er natürlich seiner Rolle als Österreicher nicht gerecht geworden ist. Er hätte natürlich sagen müssen, wir schauen in 10 Jahren, ob Marita Kramer Sara Takanashi den Rekord dann weggeschnappt hat.
Sehr gut.
Oh.
Ja, ist stattgegeben.
Du darfst jetzt.
Ja, Gernot.
Ich ziehe meinen Hut. Also wirklich, ich ziehe meinen österreichischen Alpenzylinder. Das war richtig stark. Danke.
Und ja, richtig stark war auch die Adlerin, die ich mir rausgepickt habe. Und ich kam jetzt in dem Fall nicht drum herum, auch wenn so ein bisschen vielleicht unseren Regularien im Laufe der Saison widerspricht. Aber für mich ist die Adlerin der Saison Marita Kramer. Also diese Geschichten, die sie geschrieben hat und wie sie mit den Rückschlägen umgegangen ist und immer stärker zurückgekommen ist und die sich jetzt zum Glück zumindest noch mit dem Bluebird-Titel krönen konnte, ja, das ist für mich einfach mehr als genug, um dieser Auszeichnung gerecht zu werden. Und ich bin extrem gespannt, was sie uns in naher und ferner Zukunft noch so anbieten wird. Und ja, mag vielleicht ein bisschen langweilig sein, vor allem, weil wir sie ja auch schon mal als Adlerin ausgezeichnet hatten, während der Tournee, während der WM, jetzt fange ich schon an zu träumen hier. Von daher, ja, lassen wir es dabei.
Würde ich sagen, packen wir in das Regal ostwestfälische Nüchternheit und Pragmatismus.
Absolut, ja.
Sehr schön. Luis, wir haben es so ein bisschen umgedreht, weil ja, ich habe natürlich deutsche Disziplin walten lassen und halte mich ans Protokoll und hole dann entsprechend einen Namen, eine Person raus, die jetzt nicht so im Fokus stand, obwohl sie, du hast es vorhin in der Überraschung schön beschrieben. Ich habe die Kollegin Quandal als meine Adlerin des Jahres mit allem, was passiert ist, dieser sensationelle Sieg. Es folgt ein Stockerlplatz, dann diese extrem schwere Verletzung. Und ja, als kleinen Genesungswunsch gibt's im Endeffekt noch den Adler des Jahres mit oben drauf. und kann natürlich eure Nominierungen absolut nachvollziehen. So hat jeder seine Kategorien ein bisschen individuell gestaltet. Soll auch so sein. Und ja, Luis, du hast beim Award Überraschung alles zu ihr gesagt. Und sie kriegt es von mir, den Adler, die Adlerin des Jahres. So, dann haben wir noch Hörerfragen, die wir jetzt beantworten wollen. Einiges ist tatsächlich auch schon beantwortet worden. Carla Epps hat uns gefragt, wer hat euch diese Saison am meisten überrascht? Positiv und negativ. Carla, wir haben die Awards verteilt. Du wirst es jetzt schon wissen und nicht mehr überrascht sein. Trotzdem danke für die Frage. Jetzt kommt von Nils 0810. Glaubt ihr, die deutschen Springerinnen können die Lücke zur absoluten Weltspitze wieder schließen? Luis, du hast schon vorhin bei deiner Enttäuschung auch drüber gesprochen, dass Andi Bauer wirklich eine Ära geprägt hat, jetzt aufhören wird. Wir wissen noch nicht, wer Nachfolger, Nachfolgerin wird. Das wird wahrscheinlich mit ein Faktor sein, der da natürlich auch eine Rolle spielen wird, weil ein Trainerwechsel bedeutet natürlich, gerade wenn man so lange im Amt war, immer einen großen Einschnitt. Wie ist denn dein Gefühl? Ist diese Lücke zu schließen?
Ist schwierig. Also wenn man jetzt mal rein auf den Punkteabstand schaut, wir sprechen jetzt bei 13 Springen von 555 Punkten, die Katharina Althaus Rückstand hat auf die Gesamtweltcup-Siegerin. Das ist schon echt eine Menge Holz. Jetzt gehen wir mal vom Optimalfall aus und wir haben nächste Saison wieder einen Kalender mit 20 Springen. Klar, es gibt mehr Chancen, aber man hat schon auch gesehen, dass die Lücke nach ganz vorne entsprechend groß war. Also jetzt nicht nur auf die absolute Punktzahl in der gesamten Saison gesehen, sondern auch innerhalb der Springen. Also es gab kein Springen, wo eine Deutsche wirklich mal in Podestnähe überhaupt nur war. Und das ist eine Lücke, die innerhalb eines Sommers schwierig zu schließen ist. Und ich gebe dir völlig recht, es wird vieles auch davon abhängen, wer jetzt Nachfolger, Nachfolgerin wird. Und jetzt anders als im Fußball, wo ja immer so Namen diskutiert werden oder auf einem Schlag irgendwie direkt welche in den Kopf kommen. Ich bin ehrlicherweise gerade so ein bisschen blank. Also ich habe keine Ahnung, wer es jetzt werden könnte. Ob es jemand sein wird, der vielleicht vorher noch nie im Damenskispringen gearbeitet hat. So analog Lukas Krutschek bei den Polen. Kann natürlich sein. Jetzt innerhalb des Zirkels, der schon mal mit Damen zu tun hat, fällt mir aktuell keiner ein. Das wird extrem spannend zu sehen sein. Aber wenn ich mich jetzt festlegen müsste, jetzt 8 Monate vor Saisonstart, Tendenz, nein, ich glaube nicht dran, dass sie die Lücke schließen können werden.
Okay, sind wir gespannt. Wir haben aber zum Beispiel, ich will wieder zu Kramer zurück, einen Leistungssprung, na klar, auf anderem Niveau noch gesehen. Wir kommen nachher zu den Herren. Da wird ein Name fallen, der im Sommer aber nicht nur einen Schritt nach vorne gemacht hat. Es ist im Skispringen immer nicht auszuschließen. Ja, aber klar, wie soll man aus so einer Saison rausgehen und sagen, ja klar, machen Sie die Lücke zu. Dafür war es am Ende des Tages, Luis, du hast es ja sehr, sehr schön zusammengefasst in dieser Folge, war es einfach zu weit weg von dem, was wir nach ganz oben gesehen haben. So, Nils hat uns auch noch gefragt, wie seht ihr die TV-Zeiten des Damenweltcup? Aus Tschaikowski kam im frei empfangbaren TV nichts. War, glaube ich, der größte Block, den wir hier eingebaut haben. Nils, du wirst es schon gehört haben. So, da der 1896, was seht ihr als wahrscheinlicher an? Die Tournee für die Damen oder Großschanze Damen bei Olympia 2022? Ich sage, kann man auf ein Level stellen, wird beides 2022. Oder er meint wahrscheinlich die Tournee 21/22. Also, dass wir in der nächsten Saison eine Vierschanzentournee und die Großschanze bei Olympia der Damen sehen. Beides wird nicht passieren.
Korrekt.
Meine Meinung, weil wir vielleicht zu dem Punkt, wir haben es in Oberstdorf ja gesehen, dass man nachträglich den Großschanzenwettbewerb der Damen noch implementiert hat. Eine nordische Ski-WM in Oberstdorf ist eine andere Nummer als Olympia. Olympia ist durchgetaktet, die Sachen stehen. Da wird nichts geändert werden. Schon gar nicht in einem Land, das 0,0 Bezug zum Skispringen hat. Also deswegen meine Meinung, wird beides nicht passieren. Auch eine Vierschanzentournee. Du kannst dir jetzt nicht sagen, oh, jetzt ist so Mai, Juni, komm, lass mal eine Tournee für die Damen machen. Lass uns das mal aus dem Boden stampfen. Auch hier ist das Programm mehr oder weniger steht das ja so. Sowas braucht länger Vorlaufzeit als jetzt eine Sommerpause. Oder Luis, siehst du auch so?
Ja, absolut. Deswegen bin ich eben auch vorzeitig schon reingegrätscht. Aber klar, Gernot und ich haben uns gestern auch schon über die Frage ausgetauscht. Für uns Szene-Nerds ist das natürlich völlig einleuchtend, aber deswegen ist es auch nochmal gut, dass du das jetzt erklärt hast, Tobi, wie die Gemengelage da ist. Es ist halt doch ein bisschen komplizierter als jetzt bei einer nordischen Ski-WM. Und leider Gottes muss man ja auch sagen, auch dafür hat es ja erst gehörigen Druck von außen gebraucht, bis sowas mal passiert ist. Und das wird zukünftig leider Gottes auch nicht anders sein. Ob es dann 2026 soweit sein wird, ich will es mal schwer hoffen, weil letzten Endes, wir brauchen uns da auch nicht in die Tasche lügen. Dieser Mixed-Wettbewerb, der jetzt 2022 neu ins Programm kommt, ja, ist zwar nice to have. Letzten Endes wird aber natürlich die Lücke zwischen Damen und Herren in dem Fall ja nicht weiter geschlossen, weil beide Geschlechter bekommen ein Event dazu. Die Herren haben sowieso das größere Programm. Und ja, in dem Fall muss man schon sagen, es geht leider Gottes zu langsam, aber es gibt dafür auch gute Gründe.
Ganz genau, die haben wir aufgeklärt. Dann komme ich noch zu einer weiteren Frage. Jetzt war ich gerade so clever und habe hier zugemacht. Genau, die Marie May will von uns wissen. Wisst ihr, was mit Lydia Jakovleva los ist? Sie ist ja gar nicht in der vergangenen Saison in Erscheinung getreten und sie schickt ein Danke und liebe Grüße. Und ja, Luis, was ist mit dir?
Ja, liebe Grüße erstmal zurück und vielen Dank für die Frage. Ja, die Lydia hat sich in der Saisonvorbereitung leider einen Meniskusriss zugezogen. Das ist nie so wirklich nach außen gedrungen, weil man noch nicht wusste, schafft sie es vielleicht nochmal rechtzeitig zur Weltmeisterschaft. Aber das war der Grund, weshalb sie jetzt in der laufenden Saison ausgefallen ist. Natürlich ein Name der Leuten, die zumindest in der vergangenen der Saison davor schon mit dem Damen-Skispringen mal irgendwie Kontakt hatten, was sagte, weil sie auch im Weltcup-Springen gewonnen hatten, auf dem Podium stand. Die hat den Russinnen in dieser Saison leider gefehlt.
Okay, dann vielen lieben Dank dafür. Vielen lieben Dank auch an die Fragen, die ihr uns eingesendet habt und hat uns die ganze Saison über begleitet und wir haben uns immer gefreut und hier tatsächlich auch versucht, alles zu beantworten. Ich glaube, ist uns bis auf ein, zwei minimale Ausnahmen auch gelungen, wo wir selbst dann einfach auch, wo es zu spekulativ geworden wäre. Aber das, ja, hat uns sehr gefreut und motiviert uns natürlich.
Ich wüsste noch ein Beispiel einer Hörerfrage, wo wir uns ein bisschen verzettelt haben. Da ging es um den Spitznamen von Markus Eisenbichler.
Ja, aber da habe ich tatsächlich auch, habe ich es hier noch nicht aufgeklärt? Also das, was mir meine Quelle aus dem Chiemgau gesagt hat, also aus der Heimat von Markus Eisenbichler, ist, dass es eine Verniedlichungsform ist. Ja.
Ah, doch, das kommt mir aber bekannt vor.
Ja, es macht Sinn, auf jeden
so
Fall.
Wie, so Gernot, wie wenn du wärst mal Clemental. Ja.
Ja, genau.
Weißt du, wenn man so über jemanden spricht, der einem am Herzen liegt, der einen vielleicht 4-5 Wochen lang, das? Der sich gar nicht mehr gemeldet hat, 4-5 Wochen lang, der einfach mal weg ist. Und dann habe ich zur Gerti immer gesagt, hat die Gerti gefragt, Mensch, was bist denn so traurig? Ich habe gesagt, du, das Clemental, das kommt nimmer, das ist nimmer da, Herst. Ja. Und so soll es sich tatsächlich auch bei Markus Eisenbichler verhalten. Ich hoffe, ich werde ihn im Sommer, im Herbst treffen. Bin da sehr zuversichtlich. Dann werde ich ihn persönlich fragen. Aber meine Quelle, die eigentlich sehr gut unterrichtet ist, hat gesagt, dass Eisei einfach die Verniedlichung des Nachnamens ist.
Ja, schön auch, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt glauben, dass ich ein charakterloses Stück Holz bin. Das hätten wir jetzt auch geklärt. Danke dafür.
Er hat sich immer regulär abgemeldet und tausendmal dafür entschuldigt, aber Gernot, wir wissen, du warst beruflich eingespannt und das hat uns sehr gefreut, auch mit deinen neuen Tätigkeiten, die du unter anderem fürs Radio machst, sind wir sehr stolz auf dich und deswegen verzeihen wir das und Leute, Gernot ist kein kaltes Stück Holz. Er ist ein guter Junge und wir hören ihn dann auch wieder und wir hören auch den Skispringen-Papst wieder, wenn es um den Saisonrückblick der Herren geht. Auch hier werden wir Awards verteilen und wir freuen uns schon auf die Folge. Vielen lieben Dank fürs Zuhören, für die Einsendungen der Fragen und er winkt da unten schon wie ja der Trainer der US-Skispringerin, als er Sarah Hendrickson zum letzten Mal abgewunken hat. Luis, ich habe gerade die Brücke noch irgendwie bekommen, oder? Weil es gibt noch News und Luis, du kannst uns da sehr, sehr coole Einblicke geben, weil du mit auch einer Pionierin des Damen-Skispringens, die jetzt zurückgetreten hat, noch gesprochen hast. Nimm uns mal noch bitte mit.
So ist es ja. Normalerweise ist diese erste Woche nach Saisonende ja so ein bisschen auskatern, so gefühlt, aber bei mir war es so ein bisschen das Gegenteil, weil ich jetzt noch einige Termine hatte. Unter anderem gestern ein einstündiges, sehr nettes Zoom-Interview mit Sarah Hendrickson. Sie hat ja vor dem Saisonfinale in Tschaikowski ihren Rücktritt bekannt gegeben. Es hatten ja einige vorher schon gemunkelt, ja, sie wird nicht mehr zurückkommen und genauso ist es jetzt auch. Irgendwo eine tragische Geschichte auch, weil ja man kann sich sicher sein, dass das Potenzial, was sie in der ersten Hälfte der 2010er Jahre gezeigt hat, dass dann noch ein bisschen mehr gekommen wäre. Aber leider Gottes haben einige schwere Verletzungen eine größere Karriere verhindert. Sie hat es bis zuletzt versucht, aber ja, musste dann im Prinzip auch einsehen, dass es einfach nicht mehr geht. Und bevor man sich mit Mitte 20 ja quasi schon invalide meldet, ist das sicherlich auch eine vernünftige Entscheidung. Und ja, ich habe mit ihr gestern sehr lange über ihre Karriere gesprochen, was für sie so jetzt nachhaltig Erinnerung bleibt, sowohl positiv als auch negativ natürlich bei ihrer Geschichte. Sie ist ja die erste Gesamtweltcup-Siegerin überhaupt. Also das Jubiläum jährt sich jetzt zum 10. Mal in dieser Saison. Weltmeisterin 2013 und auch erste Olympionikin, muss man an der Stelle noch dazu sagen. Und ja, sie wird jetzt ein neues Leben abseits des Skispringens sozusagen beginnen, wird eine Ausbildung machen in einem sehr ehrenwerten Beruf, wie ich finde. Sie ist nämlich dann angehende Krankenschwester, wird dem Skispringen aber weiterhin in Verbindung bleiben. Bis nächstes Jahr ist sie jetzt noch Sprecherin der Athletenkommission, fängt jetzt an, sich Gedanken darüber zu machen, wer denn ihre Nachfolgerin werden könnte, denn ab 2022 ist sie dann nicht mehr im Geschäft, aber sie wird in anderer Funktion noch erhalten bleiben. Und wenn ihr sonst noch etwas wissen möchtet, schaut's gerne vorbei auf skispringen.com. Ich habe so einen kleinen Karriererückblick geschrieben und das Interview noch unten dran geheftet. Sehr lesenswert, tolle Persönlichkeit und ja, schade, dass sie uns jetzt als Sportlerin leider nicht mehr begleiten wird. Ich war immer großer Fan ihres Flugsystems, muss ich sagen, wirklich ein schöner Sprung immer, es sah so unfassbar leicht aus bei ihr. Aber ja, das gehört jetzt der Vergangenheit an, leider Gottes.
Genau, geht's auf skispringen.com und lest, so viel es geht. Und Gernot Klemann beendet für uns den Rückblick der Damen. Wie gesagt, es kommt dann auch noch der Rückblick der Herren. Gernot, it's up to you.
Ach, fühlt sich gut an, jetzt wieder das Motto zu sagen, ja. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war der Saisonrückblick der Damen. Wir hoffen natürlich, euch hat er gefallen. Fliegt, soweit es geht. Bis bald und tschüss.